Heidelberger Frühling Podcast.
Liebe alle, ihr Lieben, willkommen zu unserem kleinen improvisierten Podcast im Rahmen der nur digital stattfindenden Standpunkte des Heidelberger Frühlings. Ich bin Igor Levit, ich bin künstlerischer Leiter der Kammermusikakademie und der Standpunkt im Rahmen des Heidelberger Frühlings. Wie ihr euch sicher denken könnt, wir sind nicht in Heidelberg. Und in diesen sehr verwirrenden und sehr, ja, auch angsteinflößenden, wütend machenden, engen, unabwegbaren Zeiten sind wir irgendwie alle an unser Zuhause gebunden. Und Teil, jetzt müssen wir uns alle überlegen, okay, was machen wir und wie bringen wir unsere Arbeit, Musik und unsere Gedanken und was wir tun, trotzdem zu euch. Nun nutzen wir das Digitale endlich. Und deswegen sind wir heute hier. Ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass Lukas Berfuß mit dabei ist. Mit ihm darf ich heute sprechen. Lukas Berfuß hätte die Standpunkte eröffnet mit einer Rede. Und jetzt ist er in Zürich und ich in Berlin. Damit unser Einstieg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht genau, wohin. Wahrscheinlich nach Berlin eingrüßt ja. Sie aus Zürich, aber auch allen Menschen, die das dann hören werden, überall im Universum.
Genau.
Es ist natürlich schon seltsam, sich jetzt so kennenlernen zu müssen, lieber Igor. Wir hätten ja eigentlich Gelegenheit gehabt, uns zum Dialog in Heidelberg zu treffen ja. Und uns dort auch kennenlernen zu können. Und jetzt müssen wir das quasi auf diesem doch sehr seltsamen, aber auch natürlich hilfreichen Weg. Ich meine, man muss ja immer in Alternativen denken, oder? Und es ist immer noch besser, sich so zu hören, als sich überhaupt nicht zu hören.
Es ist vor allen Dingen wichtig, dass man überhaupt denkt.
Ja, das stimmt. Aber es bleibt natürlich ein bisschen ein Trockenschwimmen, oder?
Ja, es ist interessant. Also dieser Schwimmvergleich, der kommt mir auch häufig in den letzten Tagen in den Sinn. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir stürzen uns so in Aktionen gerade alle, sitzen aber dabei irgendwie in unseren kleinen Quadratmetern, mal sehr kleinen, mal sehr großen, aber doch irgendwie im Kopf oder im Inneren gefühlt kleinen Quadratmetern. Und strampeln so an der Wasseroberfläche mit der Hoffnung, dass wir genug Kraft haben, um so lange zu strampeln, bis wir wieder ans Ufer gehen können. Dieses Bild habe ich ein bisschen, dieses Gefühl umgibt mich, sagen wir mal, in sehr dunklen Momenten, die es ja auch gibt.
Das stimmt, ich bin zum Glück mit meinen Liebsten mehr oder weniger vereint hier in Zürich. Ein ja. Teil ist da, ein Teil ist nicht da. Ich mag mir gar nicht vorzustellen, wie es all den Menschen geht, die in dieser schweren Zeit alleine sind. Und diese Einsamkeit gibt. Ah, das ist natürlich verrückt, ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich noch schwieriger. Man weiß natürlich, dass es auch Konflikte gibt, wenn man zu eng aufeinander sitzt, aber ich würde das immer noch der Situation der totalen Isolierung vorziehen, muss ich sagen.
Ja, also diese Schaltmomente, wenn es Abend ist und es wird sehr dunkel. Draußen ist es sehr still. Es gibt keine offenen Räume mehr draußen. Es gibt keine Fluchträume mehr. Mhm. Da ist es, da allein zu sein, ist sehr, sehr hart und gleichzeitig auch am ganz frühen Morgen, so ganz, wenn man so ganz verletzlich und irgendwie noch ja, sehr intim und sehr verletzlich und sehr aufwacht und die Augen öffnet und so eine halbe Sekunde vergesse ich dann, was gerade ist und eine halbe Sekunde später erinnere ich mich wieder und das sind so die ganz, das sind die ganz harten Momente, allein zu sein. Ja.
Mhm. Ja, ich habe heute auch eine Erfahrung gemacht, die ich noch nie gemacht habe, dass ich mich frage, ob es überhaupt die Zeit ist, zu publizieren. Ich habe heute auf Spiegel Online einen Text veröffentlicht, der die Situation der Schweiz beschreibt, natürlich aus meiner Perspektive, und merke aber jetzt gerade, dass das überhaupt nicht ankommt oder dass eine gewisse Form der Kritik gar nicht gehört werden will.
Woran merken Sie das?
Ja, die Reaktionen jetzt auf gewisse Artikel aus meiner Feder waren natürlich immer geharnischt und ich habe ja jetzt nicht gerade den Ruf, immer sehr zurückhaltend zu sein in meiner Kritik, aber jetzt ist es schon anders. Also ich merke, wie gerade die schweizerische Öffentlichkeit sich da wirklich einreiht und einen gewissen Teil der Wirklichkeit aus opportunistischen Gründen einfach ignorieren muss wahrscheinlich. Also gar nicht empfänglich ist für einen klaren Blick auf die jetzige Situation. Einfach damit eine Illusion einer gewissen Normalität noch aufrechterhalten werden kann, weil man natürlich fürchtet, dass die Menschen sonst tatsächlich durchdrehen und eine Panik ausbricht. Ich glaube, das ist kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Ich merke, dass es mir immer besser geht, wenn ich einen möglichst klaren Blick habe auf die tatsächliche Situation, wie sie da ist. Und sobald ich beginne zu ignorieren, kommt die Angst dann umso stärker zurück.
Ja. Das ist auch für mich gerade ein sehr großes Thema, weil wie geht man oder wie gehe ich in dieser Zeit oder mit dieser Zeit produktiv um und was bedeutet das eigentlich? Also als diese Corona-Welle so zart begann, sagen wir mal so um den 7., 8. März herum, ich sage jetzt irgendein Datum, ich glaube so gefühlt, das war also Anfang März herum, so die erste Gefahrenlage und dann hieß es, es könnte sein, dass jetzt ein bisschen was hier und da abgesagt wird, habe ich mich und haben uns viele, viele so um mich herum, man hat sich so in Illusionen gerettet, ja, das wird schon. Und hoffentlich wird das nächste Konzert. Und hoffentlich wird das nächste Konzert. Dann kam die, dann begann die Absagewelle. Und dann gab es, und auch ich war bei einem beteiligt und fand, es war auch wunderschön und das war auch alles, ich bereue natürlich gar nichts. Dann gab es so den ersten Versuch zu sagen, ach komm, also hier ist kein Publikum, aber wir gehen trotzdem in diesen Saal und jetzt streamen wir aus einem leeren Saal dieses Konzert. Und so richtig, so schön das war, und wir tun das ja zum Beispiel auch, aber in einem gänzlich anderen Kontext. Aber was da am Beginn passierte, war so, das fühlte sich so an, wie ja, man hält so eine Illusion von Normalität hoch, aber es gibt keine Normalität. Es gibt keine Normalität. Und da muss man sich auch ehrlich machen und sagen, tut nicht so, als würde es sie geben. Und wenn jetzt alles schließen muss und alles ist zu, dann geht mit geschlossenen, dann müssen wir anders damit umgehen, als so zu tun, als wäre alles okay. Und so viele tun das. Mhm. Mhm. So viele. Ich halte das für falsch, ich halte das für eine Lüge und ich glaube, das fällt uns, wenn wir nicht aufhören würden, damit würde uns das langfristig auf die Füße fallen.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich weiß auch gar nicht, was Normalität noch bedeuten könnte. Also ich habe sehr stark das Gefühl, dass die Welt, an die ich mich jetzt gerade noch erinnere und wie Sie gesagt haben, Igor, die erst irgendwie vor 3 Wochen oder so noch da war, dass die einfach verschwunden ist und dass die auch nicht mehr zurückkehrt. Und ich glaube, neben der Angst gibt es natürlich auch eine große Trauer, muss ich sagen. Eine große Trauer darüber, dass wir gar kein Recht mehr haben auf so etwas wie Normalität, weil gerade unsere Generation hatte das natürlich sehr stark, so ein Anspruch, dass die Dinge funktionieren und dass es eben diese Normalität gibt. Und es gibt kein Menschenrecht auf Normalität. Und ich glaube, je schneller wir das begreifen und auch diesen Brocken und dieses Bündel aufnehmen und es schultern, umso besser tatsächlich. Solange wir versuchen, da noch uns an einen Begriff der Normalität festzuklammern, solange wird es uns nicht gelingen, wirklich einen, einen klaren Blick auf unsere neue Wirklichkeit zu werfen.
Ich habe gerade einen sehr engen Freund getroffen, der ist Journalist, und der hat ein sehr schönes Wort gesagt. Er hat gesagt, es gibt gerade so zwei Seiten. Die einen ergehen sich in der Dystopie des Vergangenen. Mhm. Und sozusagen irgendwie und das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, so schwer es ist, weil uns allen ja das Zeitgefühl verloren gegangen ist. Ja, wieso einfach mal nennen wir das unseren Kalender, ja? Unser Kalender als Himmelsrichtung irgendwie. Ja, wir haben Termine und wir haben die Ziele. Und es gibt Timelines, und das sind ja alles so sicher, also so psychische Sicherheitsfaktoren. Das ist ja komplett raus. Niemand von Verstand gibt uns zeitliche Perspektiven, wie lange so diese Situation jetzt anhalten wird. Und wir planen und wir tun alle irgendwas im Grunde genommen ohne freischwebend. Ja, und auf der anderen Seite, ich sehe das genauso. Ja, das ist, es wird ein Frühjahr nicht mehr geben. Es wird ein vor vier Wochen nicht mehr geben. Und jetzt, und ohne Zweifel und so zu tun, als könnte man irgendwie normal zurück, auch das wird es nicht mehr geben. Und die Wirtschaft steht still, die Anbeter der Wirtschaft sind still. Noch sind sie still. Ich glaube, wir erleben gerade so eine Art komischen Krisen-Honeymoon. Ja, so alle sind nett zueinander gerade und alle tun gerade sehr solidarisch. Ich habe, mir ist Angst und Bange vor dem Tag, wenn die Verteilungskämpfe losgehen. Ja, wer kriegt wie viel? Dann werden wir mal sehen, wo wir stehen. Ja, aber ich sehe das genauso. Ein Menschenrecht auf Normalität ist einfach grotesk. Das gibt's einfach nicht. Gibt's einfach nicht.
Das ist so, ich finde interessant, wenn Sie sagen, Igor, dass niemand von Verstand irgendeine Perspektive, eine zeitliche irgendwie aufzeigt. Gestern Abend gab es im Schweizer Fernsehen eine Sondersendung, und das war eigentlich nicht ein journalistischer Approach, sondern Massensuggestion, hatte man den Eindruck. Also,
okay.
Und auch der zuständige Chefbeamte in diesem Bundesamt für Epidemienbekämpfung sagte dann ganz beschwörend, im Frühsommer wird sich alles wieder normalisieren. Und es gab natürlich dazu keine Nachfrage. Es gab keine Nachfrage, ja, aber was würde das bedeuten, normalisieren? Aufgrund welcher Datenlage können Sie diese Prognose stellen? Oder welche Schäden, wie viele Menschen werden bis dahin ihr Leben verloren haben? Das traut sich zurzeit niemand zu fragen, weil man weiß, dass diese, dass es Gespenster sind, und dass man da besser nicht zu laute Fragen stellt. Diese Fragen sind zurzeit ganz, ganz gefährlich, und das beunruhigt mich eigentlich fast am meisten, muss ich sagen.
Ich erinnere, das ist so erstaunlich. Ich meine, es ist so, jetzt ist die Krise eine natürlich, also eine ungeheure von der Größe, vollkommen ungreifbar, ja. Aber ich erinnere mich an Zeiten, so kurz nach 9/11, und dann gab es ja auch ein Stück von Ferdinand von Schirach zu diesem Thema. Da haben mal so Leute so diskutiert, ja, wenn jetzt ein Flugzeug mit 100 Insassen wird gekapert und soll zum Absturz gebracht werden, wo 1000 Leute sind. Ja, soll man jetzt 100 abschießen, um 1000 zu retten? Es gab diese perversen Diskussionen. Es gab sie. Mhm. Er hat ein Stück dazu gemacht jetzt, vor einigen Jahren, dass genau das zum Thema hatte. Gestern oder vorgestern hat ein republikanischer Gouverneur von Texas gesagt, quasi wenn ihm als älteren Herren jemand sagt, opfere dich, sterbe dafür, dass sozusagen deine Kinder damit du sozusagen deine Kinder rettest, Klammer auf, damit ich die Wirtschaft rette, Klammer zu, würde er das tun. Das sind, aus unserer Perspektive, ist das natürlich eine absolut perverse Aussage. zu sagen, aus der, natürlich gibt es aber in der DNA, in der ganzen, sagen wir mal, emotionalen Folklore eines Teils der amerikanischen Gesellschaft gibt, ist das drin. Ja, das ist die ganze Auswanderergeschichte. Ich opfere mein Leben, damit mein Kind es besser hat. Also es, man sollte nicht so leicht jetzt einfach sagen, das sind jetzt alles Geisteskranke. Ja, das ist in der Kultur drin. So, und das ist, ich finde es geisteskrank. Absolut geisteskrank. Aber ich fürchte mich vor dem Tag, wenn in diesem Land hier, in meinem Heimatland, irgendwer auf die Idee kommt, so eine Diskussion loszutreten. So, wägen wir mal ab zwischen irgendwie, wie viele lassen wir sterben und dafür, wie viel. Das treibt mir wirklich die Panik unter die Haut.
Ich pflichte Ihnen völlig bei, Igor, dass ich auch finde, dass eine solche Haltung in der Nähe der Geisteskrankheit geht. Aber in der Schweiz sind wir, glaube ich, schon so weit. Ich meine, es gibt einfach die Abwägung zwischen gesundheitlichen Schäden und wirtschaftlichen Schäden. Und die zuständigen Behörden haben diese Kalkulation eindeutig gemacht. Ich bin mir sicher, dass dort diskutiert wird, wie viel Rückgang des Bruttoinlandproduktes man verkraften kann und wie viele Todesfälle man verkraften kann. Weil sonst hätte man natürlich zum Beispiel die Baustellen in der Schweiz schon längst zugesperrt.
Ja, ich habe Ihren Text gelesen.
Was mich in diesem Zusammenhang auch nachhaltig erschreckt, ist, wie vollkommen unvorbereitet jetzt einige Menschen tun. Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, die Frage nach Belastbarkeit unserer Institutionen, unserer Behörden, das wird uns auch noch beschäftigen. Weil ich habe auch den Eindruck, dass man sieht jetzt zum Beispiel wieder diesen Reflex, dass man die öffentlichen Kosten gleich bemüht, oder wenn Unternehmen pleite zu gehen drohen, dass ihnen der Staat hilft. Und ich verstehe das natürlich. Selbstverständlich braucht es Geld und selbstverständlich soll man die Leute nicht verhungern. Ich finde es einfach seltsam, wenn der Kapitalismus einfach immer funktioniert, solange er funktioniert, und wenn er nicht mehr funktioniert, gibt es irgendwie ein Parallelsystem. Das haben wir schon 2008 haben wir das gesehen. Ich bin fern von, ich will das jetzt gar nicht ideologisch irgendwie diskutieren, aber ich glaube, wir müssen schon danach, ich weiß nicht wann danach, wenn wir aus dem ersten Peak raus sind, müssten wir uns fragen, was eigentlich Grundversorgung bedeutet.
Und welche Bereiche wir
verstaatlichen müssen. Ja.
Und was bedeutet es? Und auch, was ist eigentlich unsere Sprache? Ist es eigentlich, was ist der Mehrwert von so Sachen wie, ich meine, ich kann diese Interviews nicht zählen, wenn ich gefragt werde, Herr Lewitt, heute Paris, morgen New York, übermorgen London, in 4 Tagen Tokio, dann Berlin, Sie leben das Leben. Und ich denke mir so, Mann, also was ist der künstlerische Mehrwert dieses Lebens? Was ist der Mehrwert tatsächlich dieses Lebens? Ich finde es absolut richtig. Ich finde es nur so schwierig, emotional über diese Fragen nachzudenken. Seit Ewigkeiten schon und jetzt über diese Fragen umso mehr nachzudenken, wissend, dass so viele Menschen um einen herum und man selbst vielleicht mittelfristig auch, je nachdem wie das läuft, gerade wirklich derer Existenzgrundlagen gerade am Abgrund stehen. Und das unter einen Hut zu bringen, zu sagen, ich bin empathisch meinen Mitmenschen gegenüber, ich bin empathisch meinen Freunden gegenüber und gleichzeitig mache ich mir meine Gedanken über eine Zukunft, von der ich nicht weiß, wann sie anfängt, ist wirklich sehr, sehr belastend. sehr, sehr, sehr belastend.
Ja, die Frage nach unserem Standpunkt, ich meine, ich bin genauso wie Sie ein äußerst privilegierter Mensch. Auch ich habe hatte, muss man jetzt schon sagen, die Gelegenheit, mir mein Leben eigentlich so einzurichten, wie ich es wollte. Und die Frage, die sich doch jetzt stellt, ist, was geschieht mit diesem Bereich der Öffentlichkeit in Zeiten der absoluten Krise? Also was geschieht mit der Literatur? Was geschieht mit dem kritischen Denken? Was geschieht mit der Musik tatsächlich? Und ja, ich glaube, da müssen wir auch sehr, sehr geduldig sein, bis wir darauf Antworten finden werden. Aber
ich glaube,
die Alten werden nichts mehr taugen.
Ich glaube es tatsächlich auch. Ich glaube es auch. Und eine Antwort habe ich auch nicht. Wir werden sehen. Alle Fragen offen. Ich würde mich freuen, wenn wir möglichst irgendwann bald, sobald es geht, sobald wir zu mehr als nur zu zwei Personen aus dem Haus gehen, dass wir uns tatsächlich einmal persönlich kennenlernen, das würde mich sehr freuen. Das wäre eine sehr schöne Sache. Und wir haben vor allen Dingen, das wollte ich ja sagen, wir haben, wissen Sie, wie ich damals Sie anschrieb? Weshalb, wie das kam?
Ja, genau, das ging genau über Caroline Imke, und Sie können sich nicht vorstellen, lieber Igor, wie groß die Sehnsucht ist, Sie zu treffen tatsächlich. Und ich habe ja immer diesen Begriff von der Social Distancing fand ich falsch, weil es ist ja eigentlich Physical Distancing.
Ja,
und,
ja.
Oder? Und wie wichtig Absolut. Doch der Körperkontakt ist und dieser Austausch, und das wird uns auf eine Weise prägen, die das ist irreversibel natürlich. Also ich freue mich, und da freue ich mich wirklich drauf, auf die erste Party nach Aufhebung des Kontaktverbotes.
Mit Caroline zusammen, die wird sich sehr freuen.
Ich bin dabei.
Also, ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sprechen uns ganz bald. Alles
Sehr,
Gute.
Bis bald. Vielen Dank.
Bis bald, danke.
Bis tschüss.